eine schöne Melodie. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur zweiten Ausgabe Märchenland Mittelstand. Euer Podcast für all die zauberhaften Geschichten rund um den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit fabelhaften Menschen über Themen, die uns im Mittelstand bewegen und hoffen natürlich darauf, dass, wie im Märchen, am Ende alles gut wird. Wenn ich sage wir, dann darf ich heute euer Host sein. Mein Name ist Ingo Markgraf und mit mir am Mikro der wunderbare Michael Neukirchen. Hallo Michael, wie schön dich zu sehen.
Hallo Ingo, freut mich auch. Ich bin schon ganz gespannt, was heute passieren wird.
Ja, wir haben natürlich wieder einen Gast. Zu dem kommen wir gleich. Lass uns vorab kurz ein aktuelles Thema behandeln, so Schlagzeile der Woche. Da ist so ein Thema, worüber ich in der letzten Woche gestolpert bin, die Schlagzeile der Schwarzgruppe, dass Lidl bis zu 350.000 Mal pro Tag von Cyberangriffen ausgesetzt ist. 350.000 Mal pro Tag, was für ein Wahnsinn.
Ja gut, automatisiert.
Voll automatisiert, im besten Sinne, voll automatisiert. Ja. Aber ist das nicht verrückt, wenn man sich das mal runterrechnet auf die Sekunde 350.000 Mal pro Tag?
Ja.
Und das ist jetzt eine Organisation, die kann da ganz gut mit umgehen. Da sagst du gleich noch was dazu, was die damit machen. Aber jeder von uns ist das ja. Jeder von uns wird permanent angegriffen bei den Themen.
Also ich muss da jetzt mal reingrätschen. Es ist ja noch viel größer, das Thema. Diese Zahlen kommen ja im Zusammenhang mit meiner Schlagzeile der Woche. Da hat sich für mich der Digitalgipfel 2024 hervorgetan. Unter anderem spielt da auch die Schwarzgruppe eine größere Rolle inzwischen. Also da geht es tatsächlich um den Event des Jahres, in dem Politik mit Experten zusammenkommt. Ist ein bisschen unterm Radar, ist nicht ganz so populär, aber da hat sich alles, was Rang und Namen hat, getroffen und besprochen. Also ich würde es jedem empfehlen, mal diese Programme durchzuschauen, die es auf der Webseite gibt. Also Links kommen in den Shownotes. Unglaublich, was dort besprochen wurde. Und in dem Rahmen ist mir hängen geblieben die deutsche Office-Konkurrenz Open Desk, die jetzt entwickelt wird. Und die steht jetzt in der Version 1 bereit und soll quasi alle Behörden und öffentlichen Ämter von Microsoft befreien. Also dass der Bund unabhängiger ist, auch das Land, dass auch die Lizenzkosten und die Abhängigkeiten sinken. Super spannend. Die ganze Organisation dahinter nennt sich Zendis, ist vom Bund. Da muss man mal schauen, wo das hinführt.
Also wer sich da von Microsoft komplett unabhängig machen kann, darauf bin ich sehr gespannt. Das werden wir sicherlich aufmerksam beobachten, ob das jemand hinkriegt. Aber wo du das Thema Gemeinden und Kommunen gerade sagst, das ist, wenn man sich mal den Lagebericht der IT-Sicherheit in Deutschland vom BSI anguckt, da wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass insbesondere Gemeinden und Kommunen Ziele von Cyberattacken sind. Eben nicht mehr nur die großen Unternehmen, nicht mehr nur die DAX-Unternehmen, wo eine Menge Kohle zu holen ist, sondern gibt es schon einige Beispiele dafür, dass Kommunen über Monate lahmgelegt worden sind. Und da geht es natürlich um Daten und auch um entsprechende Erpressungsversuche.
Ja, also es ist vor allem nicht so schön zu wissen, dass zum Beispiel Bürgerdaten irgendwo im Darknet gehandelt werden. Da gibt es auch relativ sensible Daten. Da kann man sich dann privat schützen, so viel man will. Wenn dann so das Landratsamt gehackt wird, dann können da schon sehr seltsame Dinge passieren.
Aber wir führen intern im Unternehmen die Diskussion ja auch immer. Auf der einen Seite haben wir eine technische Sicherheit, natürlich, über alle unsere Programme, über alle Virenfilter und all das. Aber wir werden ja auch alle zugeschüttet mit Spam-Mails. Und vom BSI, die Statistik fand ich ganz interessant, kann man sich als PDF da runterladen, dass 66% aller Spam-Mails Angriffe waren, Phishing-Mails waren. Und Erpressungsmails und Betrugsmails. Das ist 66% aller Spam-Mails, die bei uns reinlaufen. Wenn ich auf den Link irgendwann klicke, wenn ich irgendwo auf einen Anhang klicke, sind irgendeine Art von Betrugsmails. Das heißt, dass die Technik kriegen wir einigermaßen in den Griff, aber wir müssen eben auch das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Griff kriegen und dafür extrem stark schulen.
Ja, ist halt ein schwieriger Wettlauf zwischen Technologien, also von Angreifern und Verteidigern.
Ja, das Problem ist, wenn du ihn einmal verlierst, den Wettbewerb, dann kann es sein, dass du komplett verloren hast. Wenn eine von diesen 350.000 Mails irgendwie durchkommt, da reicht ja eine von, dass du dann eben schon richtig verloren hast.
Das Thema Cybersicherheit ist so ein wahnsinnig interessantes Thema. Da müssen wir unbedingt mal eine eigene Folge drüber machen. Wird bestimmt auch sehr, sehr, sehr interessant.
Machen wir unbedingt. Müssen wir mal gucken, dass wir uns da einen top geeigneten Gast für einladen. Aber ich bin sicher, den finden wir.
Den finden wir. So, aber jetzt bin ich neugierig auf unseren heutigen Gast.
Das kannst du auch sein. Wir haben uns wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue, den ich schon ein paar Jahre kenne, der sich aber gleich selbst vorstellt. Und dann gehen wir mal rüber und ich sage herzlich willkommen, Volker Schramm. So, Michael, dann lass uns jetzt zu unserem Gast rübergehen. Ich freue mich sehr und sage herzlich willkommen an Volker Schramm. Und zum Einstieg die Frage an alle unsere Gäste: Wer sind Sie und was ist für Sie märchenhaft am Mittelstand?
Okay, ja, wer bin ich? Ich bin jemand, der gerne in Kontakt mit Menschen ist und zwar sich für mein Umfeld interessiert, für die Menschen, was sie so zu erzählen haben, was sie für Erfahrungen haben. Und das hat dazu geführt, dass ich früh schon im Westerwald, wo ich groß geworden bin, eine gute regionale Vernetzung hatte. Und das hat sich immer so in den Stationen, die ich auch später hatte, beruflich oder auch im Privatleben fortgesetzt. Und hat auch mich zu dem geführt, was ich heute mache. Ich bin nämlich bei einer Sparkasse, und zwar Firmenkundenvorstand in der Sparkasse. Bin also über den Westerwald gekommen. Dann war ich einige Jahre im Vorstand, dann nachher auch bei der Sparkasse für Köln und Bonn verantwortlich. Und heute eben für den schönen Firmenkundenbereich am Niederrhein in der Sparkasse Krefeld. Ja, und das führt uns auch so ein bisschen in das Thema rein. Was ist märchenhaft am Mittelstand? Und das würde ich zweigeteilt beantworten wollen. Das eine ist nämlich, naja, ich bin ja selber als Vorstand in der Rolle eines mittelständischen Unternehmers, in dem ich selber eben mit den Sorgen, Nöten, Herausforderungen, auch mit den Freuden zu tun habe, die man in so einer Rolle, in so einer Vorstandsrolle hat, indem man gestalten kann, indem man Dinge voranbringen kann, indem man auch viel mit Menschen bewegen kann, weil ganz viel da natürlich auch in dieser Rolle wieder der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist das eine. Und das zweite, als Firmenkundenvorstand dann natürlich insbesondere, und darum geht's ja in dem Podcast heute auch, für die Unternehmen, für die Unternehmer in der Region Verantwortung trage, wie eben mit Bankdienstleistungen die Firmen zu versorgen sind. Jetzt war die Frage, bitte.
Jetzt stapeln Sie fast ein bisschen tief, weil Mittelstand, also ich glaube, es sind so 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Sparkasse Krefeld.
Ja.
Das ist ja schon, wir würden es schon als den größeren Mittelstand definieren. so klein kommt das ja nicht mehr daher. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen. Was ist denn noch märchenhaft?
Ja, genau. Was ist märchenhaft? Das hat auch mit dem, was ich am Anfang erzählt habe, mit dem Mensch zu tun. Weil was ist eigentlich im Kern ein mittelständisches Unternehmen? Das sind die Menschen, die daran tätig sind. Und ganz häufig dann auch so ein treibender Kopf, eine treibende Kraft, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die eine Idee hat, die ein Produkt entwickelt, die eine Dienstleistung entwickelt, die alle Hürden dieser Welt, auch bürokratischer Natur, nimmt, um das an den Markt zu bringen, damit dann ja, Mehrwerte schafft, Arbeitsplätze schafft. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Rolle, die diese Menschen, die diese Unternehmen dann auch in Deutschland für uns unternehmen. Das finde ich faszinierend, mich mit diesen Personen zu unterhalten.
Absolut. Ich glaube, das können wir sofort so unterschreiben, dieses Gestalten können. Das ist, glaube ich, das, was uns aus dem Mittelstand unterscheidet von vielen großen Unternehmen, auch die unmittelbare Wirksamkeit dessen, was man tut, eben auch zu spüren. Ne? Aber bleiben wir kurz beim Thema Sparkasse. Was ist denn die Aufgabe der Sparkassen eigentlich? Also wir alle kennen Sparkassen, sind alle mit dem roten S irgendwie groß geworden. Das ist bei mir als Sparkassenkind auch in die Netzhaut eingebrannt, von zu Hause aus schon. Was ist denn die Aufgabe der Sparkassen in der Bankenlandschaft?
Also sehr gut, dass das bei Ihnen auch so eingebrannt ist, weil so bin ich auch mal dahin gekommen. Klar, die gab es in jedem Ort, an jeder Ecke. Damals noch mit vielen, vielen Filialen, den Weltspartag gab's, es gab Planspielbörse und solche Sachen, es gab dann auch den Filialleiter, der mit einem Scheck zum Sportverein gegangen ist und da Trikots oder sonst was gesponsert hat. Das fand ich in meiner Jugend damals schon spannend. Aber natürlich geht das darüber hinaus. Die Sparkasse hat heute im Kern einmal die Aufgabe, man sagt mal Kreditversorgung des Mittelstandes. Das ist eine wesentliche Aufgabe, dass der Geldtransfer, dass die Finanzierungsmöglichkeit, dass die Liquidität für unsere Unternehmen da ist, dass sie wirtschaften können, dass sie arbeiten können. Und zwar nicht nur, wo es hochrentabel ist, sondern auch da, wo es vielleicht mal viel Aufwand ist und weniger Ertrag ist, bei einer Existenzgründung oder bei einem ganz kleinen Gewerbetreibenden. Und das ist was, was eine Sparkasse dann auch ausmacht, dass es egal ist, ob groß oder klein, dass wir für alle Kunden, ich beziehe das jetzt mal bewusst, erstmal nur aufs gewerbliche Geschäft da sind. Und wenn ich es aufs private Geschäft beziehe, dann natürlich auch für die Gesamtbevölkerung. Egal ob Hochverdienender, egal ob Transfergeldempfänger, dann bietet die Sparkasse eben auch für alle ihre Dienstleistungen an.
Jetzt muss ich ganz kurz die Klammer aufmachen. Gibt es eigentlich den Knacksclub noch?
Den Knacksclub gibt es auch noch.
Den gibt es auch noch. Das war aus meiner Kindheit immer, wenn das neue Knacksclubs-Heftchen rauskam, dann war ich immer der Erste in der Sparkasse, der das hatte.
Ich hatte ganz tolle Klebehefte.
Klebehefte also von der Sparkasse?
Das waren so Sammelhefte mit ganz vielen Aufklebern, also Dinosaurier und Römer und lauter so Sachen. War wirklich gut.
Also Grüße gehen raus an alle älteren Zuhörer, die sich daran noch erinnern können.
Der Weltspartag. Und
die damit irgendwie aufgewachsen sind.
Sensationell.
Okay, Klammer wieder
zu. Und die Jüngeren könnten jetzt immerhin sagen, der ist jetzt auch irgendwo in der digitalen Welt. Man kann es auch so digital den Knacksclub
genau finden.
Ja. Perfekt. Da muss ich direkt mal gucken.
Michael. Ja, und vielleicht noch ergänzend zu der Sparkasse. Zum Geschäftsmodell. Und das finde ich eigentlich für mich sehr, sehr ansprechend. Klar, wir sind regional, das ist das eine. Es ist aber auch dieser Teil, dass wir nicht an einen oder viele Aktionäre unsere Gewinne ausschütten oder an Genossenschaftsanteilen, sondern wir geben dann eben über Spenden, über Sponsoring einen ganzen Teil von dem, was wir verdienen, dann auch in die Gesellschaft, in die Region zurück. Und das finde ich dann einen zutiefst wertstiftenden Faktor, den eine Sparkasse dann eben auch in ihrem Geschäftsmodell hat. Und das war etwas, was mich früh angesprochen hat.
Also ich habe jetzt vorhin rausgehört, eben diese Verantwortung in der Region, auch die kleineren Mittelständler oder auch Solo-Selbstständige, wie auch immer, also die am Leben zu halten finanziell. Nun kann man das jetzt bestätigen oder auch nicht. Es gibt ja das Gerücht, einmal Pleite, nie mehr Kredit. Also da unterscheidet sich es ja ein bisschen wirtschaftlich von den USA, wo, was weiß ich, bestes Beispiel ist Trump. Also wie oft war der wirklich bankrott mit Milliarden? Aber da gab es ja immer wieder Geld, auch von deutschen Banken. Und die Frage, die ich mir stelle, wie sieht man das aus Sparkassensicht? Also gerade in der Zeit, wo jetzt wirklich auch ein bisschen wirtschaftlich schwierig ist, wird jetzt einige Selbstständige geben, die jetzt vielleicht auch aufgrund der Umstände scheitern, wo das Modell vielleicht gar nicht so schlecht war. Was kann man jetzt aus Sparkassensicht denen sagen? Also habt ihr noch mal eine Chance oder müsst ihr jetzt einfach wieder in ein Angestelltenverhältnis und das war's für den Rest vom Leben? Also wie ordnet man das als Sparkassenverantwortlicher ein? Das interessiert mich.
Also zunächst nochmal zu dem amerikanischen Modell. Da finde ich auch ganz faszinierend, nicht die Frage zu stellen, wie oft bist du pleite gegangen, sondern wie oft bist du wieder aufgestanden. Und das ist einfach eine Grundhaltung, die schon mal viel mehr Energie gibt und die ich auch im tiefen Herzen positiv und gut finde, was das betrifft. Man muss unterscheiden, ob man jetzt bei einem Unternehmen, was in eine schwierige Situation kommt, ob es dann mal zu Zahlungsverzügen kommt oder irgendwelche Tilgungsvereinbarungen oder was auch immer getroffen werden, um aus der Situation wieder rauszukommen oder ob juristisch dann eben auch mal eine Insolvenz oder was auch immer dazu gekommen ist. Weil dann ist man juristisch erstmal für eine gewisse Zeit auch aus dem Kreditgeschäftsleben raus. Da braucht es dann eben etwas wieder, bis man dann wieder im Geschäftsleben dann tätig sein kann, um Kredit aufzunehmen. Häufig ist es aber schon auch so, dass man andere Wege und andere Lösungen findet und in der Tat dann gemeinsam schaut, wie gibt's einen Weg aus der Krise, wie gibt es Möglichkeiten, als Unternehmer wieder rauszukommen oder temporär eben auch mal als Angestellter wieder einen Zwischenschritt zu machen. Aber da haben Sie völlig recht, in der jetzigen Situation ist das eine herausfordernde Situation für viele Unternehmen dann auch, die halt in der jetzigen wirtschaftlichen Situation in Probleme dann auch mal reinkommen.
Aber wie würden Sie denn den aktuellen Zustand unserer Mittelstandsunternehmen aus Ihrer Sicht beschreiben? Wie geht's denen aktuell? Jetzt haben wir, also ich gehe mal in unsere Branche, die Baubranche hat ein schwieriges Jahr, gar keine Frage. Ja. Wir hören von vielen Unternehmen, die so im Umsatz auch mal bei -20, -30% liegen. Ist bei uns zum Glück nicht so. Aber wie ist der aktuelle Zustand? Wie nehmen Sie den wahr? Sie haben ja eine recht übergeordnete Position, auch branchenübergreifend.
Also übergeordnet kann man klar sagen, wir sind jetzt in Deutschland im zweiten Rezessionsjahr oder zumindest Nullwachstumsjahr. Wir sind noch nicht wieder in einem Niveau, das wir vor Corona hatten, zurückgekommen. Und die Wachstumsaussichten, die für Unternehmen ja nach vorne blickend wichtig sind, die sind auch nicht besonders positiv. Die werden ja zurzeit reihenweise auch von den Forschungsinstituten, von der Bundesregierung, vom IWF nach unten korrigiert. Und zwar insbesondere für Deutschland leider schlechter als in Europa oder in der Welt. Und das ist so die gesamtwirtschaftliche Perspektive. Es gibt aber einen deutlichen Unterschied in den Branchen und auch unter den einzelnen, also bei den einzelnen Unternehmen. Die Baubranche, ganz klar, schwierige Zeit hinter sich. Letztes Jahr war schwierig, auch Anfang dieses Jahr war schwierig. Und es scheint sich so rauszukristallisieren, dass es so langsam auch wieder ein wenig Beruhigung reinkommt, dass die Baupreise und die Kosten wieder was besser im Griff sind und es so langsam dann auch wieder nach vorne geht. So auch bei der Expo Real, der Immobilienmesse, die jetzt im Oktober in München stattgefunden hat, war das so der Konsens. Aber das ist noch bei weitem weg von Euphorie, sondern da weiß man, da sind noch eine ganze Menge Themen vor einem, die noch nicht gelöst sind. Also nach wie vor schwierig. Bei den Handwerkern ist es eher so, dass es denen noch gut geht, den kleineren, tendenziell. Ja. Wenn sie aber zurzeit im Kohle-Stahl-Bereich oder sehr energieintensiven Bereich unterwegs sind, klar geht es da wieder deutlich schlechter. Also es gibt, man kann nicht generell die Branchen alle in einen Topf werfen. Da muss man stark differenzieren. Als ein Beispiel, die nah beieinander sind, der Einzelhandel, der hat Probleme. High Street Einzelhandel ist schwierig wegen Amazon und Co. Auf der anderen Seite der Lebensmitteleinzelhandel, der ist konjunkturunabhängiger, der läuft relativ normal weiter. Das als zwei Beispiele von relativ nahen Branchen.
Ich kann es nicht genau sagen, wo ich das gehört habe, aber da können Sie mir vielleicht etwas Genaueres sagen. Die Bewertung von einem KMU, auch von EU-Regularien, was die Bewertung von Kreditwürdigkeit angeht, im Vergleich zu Konzernen und Aktiengesellschaften, das soll jetzt auch irgendwie eine Änderung kommen oder wäre gewünscht, weil die kleinen Unternehmen an den gleichen Maßstäben gemessen werden wie Großunternehmen.
Also man muss sagen, über welche Änderungen sprechen wir gerade, okay. Weil es gibt eine Riesenfülle an Änderungen, die regulatorisch oder bürokratisch dann auch reingetragen werden. Es ist bei den Banken zumindest schon so, dass eine Differenzierung erfolgt, ob ich jetzt Konzerne oder Holdings oder kleinere Unternehmen habe, dass ich die auch unterschiedlich in einer Bewertung, in einem Risikomodell anfasse, anpacke. Ja. Eine andere Geschichte ist, und vielleicht spielen Sie da drauf ran, dass es neu ja auch ESG-Ratings geben wird, also rund um die Nachhaltigkeitsrichtung. Welches Unternehmen ist bereits berichtspflichtig, muss welche Daten liefern und wird dann nach welchen Kriterien in irgendein Cluster, in irgendein Rating reingegossen. Und da sind zurzeit auch Gespräche erstmal branchenweit, wie man überhaupt eine solche Bewertung vornimmt, nach welchen Kriterien, nach welchen Maßstäben und wie man dann eben auch im Sinne einer Proportionalität große, komplexe Unternehmen und mittlere und kleine auch differenziert, damit man nicht alle über einen Kamm schert. Und das ist aktuell ein Riesenthema in der Branche.
Jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein kleines Unternehmen oder möchte vielleicht sogar eins gründen. Vielleicht bin ich ein Startup und brauche ein bisschen Geld, klar. und bin jetzt nicht so groß, dass ich sagen kann, ich mache große Finanzierungsrunden und ich gehe nicht zu einer Höhle der Löwen, da möchte ich vielleicht auch nicht hin. Ich brauche einfach ein bisschen Startkapital. Was sind so Ihre Tipps für kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, ich brauche Geld, ich brauche irgendwie ein bisschen Kapital. Was sind so die Do's und Don'ts, wenn ich zu Ihnen komme und sage, Mensch, Herr Schramm, ich brauche hier mal eine 500.000, habt ihr die und kriege ich die? Was sollte ich nicht tun und was muss ich tun? Wie sieht so ein Businessplan vielleicht aus und was sind so die Anforderungen, um auch in schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade haben für Mittelständler, trotzdem eine gewisse Begeisterung bei Ihnen zu entfachen, mir bitte zu helfen?
Ich glaube, insbesondere Begeisterung für sein Geschäftsmodell zu haben, dass man mit Begeisterung, mit Spirit hinter dem steht, was man macht. Und zwar in allererster Linie hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung, hinter dem, wofür mein Unternehmen steht. Und das positiv, im positivsten Sinne zu verkaufen, zu vermarkten und dann das aber auch mit Zahlen in den Businessplan zu unterlegen. Und den Businessplan, den würde ich empfehlen, nicht hochgeschraubt, hochoptimistisch, vielleicht überzogen darzustellen, sondern wirklich in einem realistischen Business Case mit Erträgen, Kosten das Ganze zu machen, um dann auch in der Diskussion, wenn man dran rüttelt und wenn man das mal hinterfragt und dann sagt, ja, was bedeutet das denn pro Tag oder was bedeutet das denn, wie viele Kunden sind das oder wie muss die Umsatzhöhe sein, dass der dann auch standhält. Also das wäre so eine generelle Empfehlung. Und der ergänzende Punkt wäre dazu, ich würde sehr stark mich mit dem Markt befassen. Also was bedeutet das, mein Business Case für den Markt, in dem ich mich bewege? Was bewegt die Kunden? Was gibt's für Veränderungen, die zu erwarten sind? Auf was muss ich mich einstellen? Das finde ich für einen Unternehmer enorm wichtig, um von der Ertragsseite erstmal kommen, in seinem Geschäftsmodell das einer Bank darzustellen. Und aber, Kostenseite muss man natürlich auch plausibel machen.
Wie stelle ich mir das vor? Ich komme mit meiner Unterlage und dann gibt es so, dann sitzen Sie mit vier Leuten in so einem Raum und da muss ich pitchen und Ihnen das vorstellen? Oder wie ist das ganz konkret irgendwie, wenn ich sage, Mensch, ich brauche irgendwie ein bisschen was und es geht nicht nur um 2.000 Euro, sondern noch ein bisschen mehr. Gibt es ein Gremium dann, vor das ich trete und präsentiere und stelle mir das wirklich ein bisschen vor wie Höhle der Löwen, oder? Und bringe am besten schon mal ein Produktsample mit und stelle Ihnen das vor und brenne für mein Produkt. Ist diese Emotionalität tatsächlich wirklich ausschlaggebend oder geht es am Ende doch um harte Zahlen, um Sicherungen, dass ich mein Haus beleihe oder sonst irgendwas tue?
Naja, wenn wir die 500.000 nochmal nehmen, dann wird das ein Beratungsgespräch mit einem, vielleicht ist der Leiter noch dabei, aber wird im Prinzip ein Berater dann da sein, dem man die Unterlagen mitbringt und dem man das Ganze vorstellt. Und ja, auch das, wie ich das präsentiere, wie ich das verkaufe, das fließt letztlich dann nachher in so eine Bewertung dann mit ein. Weil ganz häufig, es ist People-Business. Es ist nicht nur, was mache ich, sondern der Mensch, der Unternehmer, der Manager, der dafür steht, der ist für uns ein ganz entscheidendes Kriterium. Deshalb fahre ich auch immer bei Unternehmen gerne mit raus und ich gucke mir selber die Unternehmer an.
Von Ihrer Rolle, was jetzt so ein Unternehmer angeht, also ich denke, dass wenn man so ein Unternehmen bewerten muss, dann hat man ja auch ein bisschen Einblick, man lernt ja auch die Menschen dahinter dann kennen. Also es ist ja auch ein persönliches Verhältnis, das man dann hat miteinander, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, jetzt kann ich auch drüber entscheiden. Welche Rolle spielt eine Sparkasse auch mit anderen Geldquellen? Also A, verwaltet ihr auch Vermögen von Menschen und gebt denen Tipps, dass die da in irgend so ein neu gegründetes Unternehmen investieren können? Also habt ihr da eine Kartei, die sagt, ja, ich habe ein paar Kunstwerke, aber ich habe jedes Jahr so ein bisschen sechsstellig was zu investieren. Gebt mir mal einen Tipp, was so bei euch ankommt. Oder auch, was staatliche Zuschüsse für gewisse Unternehmensformen angeht. Also spielt ihr da eine Rolle oder muss man sich darum als Gründer dann selbst kümmern?
Also wenn ich jetzt nochmal von der finanzierenden Seite herkomme, das fängt an bei Existenzgründungsmitteln. Die kann sowohl über eine Sparkasse zur Verfügung gestellt werden, da beraten wir aber auch in Fördermittel. Das war beispielsweise von der KfW, von der NRW Bank, wie auch immer, in Fördermittel zinsvergünstigt kommt oder wo die Tilgungsmodalitäten was besser sind oder eine Haftungsfreistellung da sind. Das verstehen wir schon als eine Dienstleistung mit, um das in die Beratung mit einzubeziehen. Jetzt gibt's aber auch Unternehmen, die sind dann was größer, dann sind wir eher bei so einem KMU. und der bräuchte dann beispielsweise Venture Capital oder der bräuchte so Mezzanine Kapital, also so ein Zwischenkapitalebene zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und da würde man dann außerhalb der Bank an eine andere Gesellschaft herantreten. Da haben einige Sparkassen beispielsweise dann auch gemeinsam so eine Gesellschaft gegründet, die solche Kapitalbeträge oder Finanzierungsbeträge für ein Unternehmen dann zur Verfügung stellen kann.
Ah, spannend. Okay. Mhm. Da tun sich dann mehrere Sparkassen zusammen.
Ja, weil haben wir am Niederrhein hier gemacht mit einigen 6-7 Sparkassen sind das, weil damit entsprechende Volumen zusammenkommen und bei Venture Capital, das ist ja eine Art von Eigenkapitalbereitstellung oder Mezzanine-Kapital von so einem Zwischendingen. Das ist dann, wenn man das mit mehreren macht, hat man eine gewisse Risikoteilung und dann kann man einfach auch mit anderen Losgrößen dann an Unternehmen dran treten. Das halte ich aber für hochgradig sinnvoll. Und wenn ihr eins noch dazu ergänzen möchte, ist, dass die Sparkassen im Rheinland, haben 27 Sparkassen gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns ein Riesenthema. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Warum erwähne ich das jetzt? Da haben wir dann auch gesagt, wir gründen eine Gesellschaft, die einen Teil hat, Zuschussberatung. Und zwar Zuschussberatung im Sinne von, ich schaue, was es deutschlandweit, europaweit an Förderungstöpfen gibt. Auf die kommt man teilweise gar nicht. Da hat man als Unternehmer gar keine Idee, aber wenn ich Arbeitsplätze schaffe oder irgendwas Besonderes in KI mache oder irgendeine bestimmte Branche, die gefördert wird, kriege ich halt Zuschüsse, die mitunter nicht zurückzuzahlen sind, was dann hochattraktiv ist. Und auch bei sowas unterstützen wir dann in der Beratung, an solche Fördertöpfe beziehungsweise Zuschusstöpfe heranzukommen.
Sehr gut.
Aber wusste ich nicht? Nee, wusste ich auch nicht. Hör ich das erste Mal, aber ich war auch noch nicht in der Situation, dass ich es gebraucht hätte. Aber bleiben wir kurz bei den Themen. Wenn wir so ein bisschen über die Finanzierung hinausgehen, berät denn die Sparkasse dann auch in den Umsetzungsthemen? Ich habe gesehen auf der Website irgendwie kostenfreier Ratgeber zum Thema digitale Transformation. Das heißt, die Sparkasse steigt ja schon auch tiefer in die inhaltlichen Themen ein. Es geht ja nicht nur darum, irgendwann mal einen Betrag zu überweisen und zurückzubekommen, sondern gibt es tatsächlich auch die inhaltliche, fachliche Unterstützung durch die Sparkasse? Sie haben es gerade für das Thema Nachhaltigkeit gesagt. Geht es dabei darum, Fördertöpfe zu erkennen? Oder geht es dabei auch darum, Mensch, welche Anlage ist denn für dich die richtige? Und wie könntest du das denn machen? Und welche Nachhaltigkeitsthemen gibt es denn? Oder zum Thema digitale Transformation?
Also da verstehen wir uns ein Stück weit als Sparringspartner für den Unternehmer auch. Denn wenn ich, sagen wir mal, 5 oder 10 Unternehmen als Berater in einer Branche dann kenne und berate, dann kriege ich ja schon rechts und links ganz gut mit, was macht denn der eine, was macht der andere und ohne jetzt Betriebsgeheimnisse zu verraten. Das dürften wir, das wollten wir nicht. Aber die Fragen zu stellen, hast du an das schon gedacht? Oder wie ist denn das mit dieser Geschichte? Wäre das nicht mal eine Möglichkeit, da in eine neue Maschine oder in ein digitales Modell zu investieren? Oder? Das ist dann schon so ein Sparring, wo man mit guten Fragen und Impulsen dann auch dem Unternehmer dann hilft, ja? Das sehen wir als Rolle schon auch von uns.
Okay, spannend. Also es geht deutlich über das hinaus, einfach über das zur Verfügung stellen von Kapital, sondern auch tatsächlich in der Begleitung, was mache ich denn am besten damit?
Und zwar im absoluten gegenseitigen, gemeinsamen Interesse, würde ich sagen, weil sowohl der Unternehmer hat ja eine große Interesse daran, dass in sein Unternehmen prosperiert, aber wir haben als Kreditgeber natürlich auch ein Interesse daran, dass die Firma weiter besteht, dass die Kredite auch zurückgezahlt werden kann, dass das investiert wird und ja, für unsere Region dann auch diese Firma mit Arbeitsplätzen einfach ein attraktiver Player ist.
Jetzt spielt eine wesentliche Rolle in der Region. Ihr habt Kontakt zu ganz vielen KMUs, auch größeren Unternehmen. Welche Rolle spielt dann so eine Sparkasse, also auch über ihre Vorstände, mit der Politik, Kommune, Land, Bund? Wie vermittelt man da als Sparkasse oder hält man sich da eher raus aus den Themen und sagt, das macht dann die Dachvereinigung der ganz Sparkassen lieber? Oder seid ihr auch da vor Ort aktiv und auch integriert in die kommunale Entscheidung? Das sind ja auch Entwicklungsprojekte, die da dran hängen für die Kommune.
Ja, eigentlich ist das bei den Sparkassen ein ähnlich dreistufiges Verfahren, wie es auch in der Politik ist. Wir haben die regionalen Sparkassen vor Ort, Kommune. Wir haben einen Landesverband auf Rheinland-Ebene, Nordrhein-Westfalen-Ebene und wir haben einen Bundesverband der DSGV, der Deutsche Sparkassen-Giroverband in Berlin. Und die nehmen natürlich extrem in der politischen Willensbildung beziehungsweise auch Diskussion mit teil und diskutieren dann eben auch auf Bundesebene und auch auf Europaebene, was für eine Bankenlandschaft wichtig ist. Also nur mal als Beispiel in dieser Dreistufigkeit beschrieben. Genauso im Land. Und wenn ich das jetzt mal auf die Kommune beziehe, wenn es Neubaugebiete beispielsweise zu erschließen gibt oder wenn irgendwelche größeren kommunalen Maßnahmen oder Finanzierungen anstehen, dann ist natürlich die Sparkasse dann auch immer A, ein Ansprechpartner, B, aber auch ein Stück weit mal ein Ratgeber, wie so der Markt gerade gesehen wird, wie die Unternehmen, wie die Kunden da auf sowas zurzeit blicken, wie vielleicht mögliche Preise sind. Und wir haben natürlich auch naturgemäß Kontakt zur Politik, wo man vielleicht einem Kunden auch mal einen Kontakt herstellen kann zu einer Verwaltung oder Politik, wenn es irgendwo eine Lösung zu suchen gibt.
Ah, spannendes Unterfangen. Dann eben auch. Das ist natürlich auch ein gewisser Eiertanz, ne? Irgendwie so zwischen den politischen Interessen, zwischen den eigenen wirtschaftlichen Interessen, den Interessen der Kunden. Stelle ich mir vor, dass das auch nicht immer ganz leicht ist, alles komplett auszubalancieren und jedes Interesse gleichermaßen wahrzunehmen.
Also das stimmt und wir stellen uns jetzt auch sehr unpolitisch auf. Ist auch wichtig für eine Sparkasse, weil wir ja dann auch, sagen wir mal, die Breite der Bevölkerung, auch die Breite denn der Politik, auch im Verwaltungsrat bei uns im Aufsichtsgremium abbilden. Und von daher ist dann gut politisch dann auch eine Neutralität zu haben. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich dann immer mal Sachen, wo man trotzdem als Sparkasse dann auch gut unterstützen kann.
Ja, eine Einschätzung kann ja neutral sein. Also man hat ja einen anderen Blick auf die Welt und das sollte allen Beteiligten, egal welche politische Färbung sie haben, durchaus eine Hilfestellung sein. Also man sollte ja auf den Rat derer, die sich mit sowas auskennen, auch manchmal hören.
Ja, und wir sagten ja eben der erste Podcast, da haben Sie den IHK-Vertreter, glaube ich, gehabt. Und da mal als Beispiel, die IHK ist ein ganz klarer Interessenvertreter dann auch für ihre Industrie, für ihren Handelsunternehmen, die dann auch sehr deutlich den Finger in die Wunde legten. Die hat dann auch diese Rolle und das ist eine starke, das ist eine tolle Rolle, die IHK dann für ihre Unternehmen übernimmt, um auch eine Stimme, ein Gewicht dann auch in der politischen Landschaft zu geben. Das würden wir als Sparkasse jetzt nicht als unsere Rolle ansehen.
Okay. Gehen wir mal nochmal zurück zu unseren Mittelstandsunternehmen. Jetzt mal abgesehen von der Finanzierung, vor welchen Herausforderungen stehen die denn gerade? Wir hatten so ein paar gesagt, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit schon gesagt, Digitalisierung, da gibt es ja sowas noch wie Fachkräfte und Nachfolge und so weiter. Was sind so die größten Themen, die Ihre Kunden gerade umtreiben?
Also der Top-Wert ist, der mittlerweile genannt wird, ist leider Bürokratie.
Ist das so tatsächlich?
Also die Unternehmen ersticken in der Bürokratieflut, die da ist, und in Verbindung damit, dass die Rahmenbedingungen einfach nicht als zuverlässig genug angesehen werden, auch die politischen Rahmenbedingungen. Ein Unternehmer kann mit vielem umgehen, aber er braucht Klarheit, um zu sagen, welche Richtung hat es jetzt, welche Richtung wollen wir jetzt gehen? Und wenn es mal heute so ist und mal so und dann machen wir hier ein bisschen Förderung und da ein bisschen Bestrafung, das mag der Unternehmer nicht. Und das ist dann in Verbindung mit hohen bürokratischen Herausforderungen eigentlich eines der Top-Themen. Es ist sogar häufig das Top-Thema, was genannt wird. Und in Verbindung, was jetzt auch zunehmend schlagend und problematisch wird, der Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel, der jetzt bei den Unternehmen auch immer stärker durchschlägt.
Und der hat noch nicht mal richtig begonnen, ne? Also wir haben es bei uns im Unternehmen, die 64er-Jahrgänge, die starken Jahrgänge, sind dieses Jahr alle 60 geworden.
Ja.
Und das sind ja die, der geburtenstärkste Jahrgang jemals, die dann halt nur noch wenige Jahre im Arbeitsmarkt überhaupt noch da sind. Ja. Und das ab jetzt geht's richtig los.
Ja, man muss damit rechnen, die Jüngeren, die nachkommen, die werden nicht so viel arbeiten wie die Boomer-Generation. Die sehen die Sache teilweise anders.
Eine riesen Herausforderung.
Mit der Bürokratie, ich glaube, solange ich denken kann, politisch irgendwie was mitbekomme, gab es noch keine Bundesregierung, die nicht versprochen hat, wir widmen uns der Bürokratie und wir bauen das ab. Und ehrlich gesagt, bei mir ist davon, von diesem Abbau noch nie was angekommen. Meine Steuererklärung ist genauso kompliziert wie vorher. Und jetzt als Unternehmer und in einem mittelständischen Unternehmen, es wird ja eher mehr, wenn ich mir die Nachhaltigkeitsberichterstattung angucke, die jetzt demnächst auf alle von uns zukommen wird, ein Wahnsinn, was da demnächst passieren kann.
Gut, lähmt und bindet, ne? Also egal, wie man es betrachtet. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, eben auch zu diesem, in diesem Komplex der Alterspyramide. Gibt's eine Altersgrenze für Unternehmer, eine Bank, um was zu bitten? Also gibt es da auch so eine Grenze, wo er sagt, also selbstständig macht man sich am besten bis 58, 59, danach wird es dünn? Oder erleben Sie auch da andere Beispiele, wo sich irgendwie mit 65 noch jemand neu erfindet und irgendeine ganz tolle Idee hat? Gibt es sowas? Oder sind es nur junge Menschen, die durchstarten wollen?
Da muss man natürlich ganz klar sagen, es liegt dran, wie immer. Ne? Okay. Denn es gibt ganz, ganz tolle Unternehmer und Unternehmertypen, die sind 90 und haben ihr Unternehmen noch nicht final übergeben und übernehmen da eine teilweise grandiose Rolle, immer noch. Mhm. Ja? Was dann aber wichtig ist, dass in der Firma, in dem Konzern die Nachfolge geregelt ist und dass da die Menschen auch da sind, um das lückenlos dann zu übernehmen. Wenn jetzt einer sich selbstständig macht und dann wirklich auf eigene Karte nur seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, dann wird das natürlich bei einem größeren Vorhaben irgendwann mit 65 oder 70 dann deutlich schwieriger und dann ist der Diskussionsbedarf auch bei uns auf Bankenseite dann auch höher, ja. Aber
gibt es die denn überhaupt noch? Die Frage nach, gibt's denn, kommt doch ab und zu mal jemand zu Ihnen und sagt, Mensch, jetzt bin ich im Ruhestand, jetzt habe ich richtig Zeit und jetzt will ich mein eigenes Ding nochmal irgendwie machen. Kommt das vor oder ist das so eine etwas romantische Situation? Ja.
Auch das gibt's schon, nur die fragen nicht mehr nach Kredit an, sondern die sagen, ich habe das und das vor, ich brauche mal Geschäftskonto in Anführungszeichen und ich verwirkliche mich dann jetzt nochmal. Aber dann eher aus einer situierten Kapitalstärke heraus, so würde ich es jetzt mal sagen.
Und kommen da auch Arbeitsplätze bei raus, bei solchen Projekten?
Also ich hatte vor, das ist gar nicht so lange her, 3-4 Wochen, es war ein Rechtsanwalt, der hat viele, viele Jahre in einem Konzern gearbeitet und ist mit 65, hat er gesagt, so jetzt ist gut, ist rausgegangen, hat dann gesagt, jetzt mache ich aber nochmal auf eigene, sagen wir mal, Karte, mache ich mich als Rechtsanwalt nochmal auf den Weg und hat sogar 2 Bürokräfte dazu angestellt. Ja. Aber ich glaube, das sind eher Einzelfälle.
Aber ich glaube, ich mache das auch, wenn ich 65 bin, habe noch ein paar Jahre, aber dann...
Rechtsanwalt, ja.
Nee, der Rechtsanwalt werde ich nicht, aber dann mache ich auch noch mal irgendwas Eigenes. Weil meine Frau kriegt jetzt schon die Krise, wenn sie daran denkt, dass ich irgendwann in den Ruhestand gehe und den ganzen Tag zu Hause bin. Von da muss noch mal irgendwas passieren. Aber dann gehe ich zu Herrn Schramm, den kenne ich dann noch und dann sage ich ihm, helfen Sie mir mal.
In dem Komplex hätte ich noch eine kurze Frage. Und zwar, es gibt inzwischen Börsen für Firmenverkäufe. Also wo quasi wie bei eBay Firmen gehandelt werden. Also auch eben die große Frage der Nachfolge. Da gehen als Autowerkstätten und irgendwelche Bäckereien über den Tisch, also oder werden angeboten, angepriesen. Erleben Sie das häufiger, dass jetzt Menschen kommen, die sagen, ich habe da im Internet eine Nachfolgefirma gefunden. Was machen wir jetzt? Also kommt sowas vor oder ist das tatsächlich nur so ein Internetphänomen?
Also häufiger will ich von dem Internetphänomen noch nicht sprechen, das kommt vor, ja. Häufiger ist es aber so, dass über irgendwelche Kontakte oder Vermittler zwei Parteien zusammengebracht werden, die dann sagen, ich habe vor, die und die Firma zu übernehmen. Und das ist ehrlicherweise sogar ein Glücksfall, wenn solche Parteien zusammengebracht werden. Denn häufiger haben wir schon auch die Situation bei gerade so Firmen, die jetzt nicht so hoch profitabel sind oder kleineren Firmen, dass schlicht und einfach die Nachfolgeregelung ungelöst ist und dass man auch keinen findet, der die Firma übernehmen möchte. Und das erleben wir häufig und dann ist entweder die Aufgabe des Geschäftes oder aber das Aufgehen in einer größeren Einheit die logische Folge.
Ja, und Sie als Bank helfen dann auch einem Interessierten da mal in die Bücher zu gucken? Also übernehmen Sie da auch so ein bisschen eine prüfende Rolle, im Eigeninteresse natürlich, wenn da Geld fließen soll? Also da kann sich jetzt jemand sicher sein, der da recherchiert, also gut, ich habe da was gesehen, das interessiert mich. Jetzt frage ich meine Sparkasse, können wir das zusammen angucken, dass ich dann nicht über den Tisch gezogen werde, dass sich das alles lohnt. Also da kann man sich dann sicher sein, dass da mehrere Augen auch prüfend drauf gucken.
Das ist immer so, wenn wir kreditgebend sind, dass wir dann natürlich aus unserer Sicht auch draufschauen. Und eine Bank hat ja dann naturgemäß eher die Risikobrille auf. Das heißt, die stellt dann die unangenehmen Fragen oder stellt die Risiken dann halt auch raus, die, glaube ich, dann auch für einen Unternehmer ganz wichtig sind zu hören, während der Unternehmer ja gerne dann auch die Chancen sieht. Und von daher ist das schon ein ganz gutes Sparring. Aber das wollen und das müssen wir tun, wenn wir was finanzieren, dass wir dann auch die kritischen Fragen stellen, ob wir an das Geschäftsmodell glauben, und zwar nicht nur heute, sondern in der Zukunft. Was passiert im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr? Das ist entscheidend.
Kritisch ist genau das Stichwort, mit kritischem Blick auf die Uhr. Kommen wir so langsam zum Ende und auf die letzte Frage, die wir immer stellen müssen, ist, was macht uns denn Hoffnung? Was ist denn, wenn wir uns auf unseren Mittelstand gucken? Jetzt haben wir ein paar Probleme und ein paar Herausforderungen angesprochen. Was gibt uns denn Hoffnung für unsere Mittelstandshörerinnen und Hörer, dass am Ende, wie im Märchen, alles gut wird?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn wir haben viel Pessimismus oder viel Molltöne, die zurzeit auch durch den Mittelstand getragen werden. Und Beispiele sind für mich dann immer so einzelne Unternehmen, die also einen Teil von der Wertschöpfungskette nehmen und den sich rausgreifen und den digitalisieren, automatisieren, vielleicht mit KI versehen und dann da was Wertschöpfendes Neues draus machen. Da gibt es einfach tolle einzelne Beispiele und da kann ich nur jeden dazu ermutigen, solche Nischen, solche Modelle, solche Marktopportunitäten zu suchen und in die dann rein zu investieren. Auch wenn es mühsam ist, auch wenn es manchmal bürokratisch ist, es lohnt sich.
Aber doch ein optimistischer Blick.
Natürlich, also ohne optimistischen Blick gehen wir hier nicht raus. Gut,
dann würde ich sagen, letztes Stichwort,
ja, bitte.
Wenn ich das noch gerade geben darf,
natürlich.
KI, die hatten wir erstaunlicherweise noch nicht. Auch die KI ist wirklich ein möglicher Gamechanger in einigen Branchen, die nicht das Allheilmittel ist, das darf man nicht überstreiten, die aber in Einsatz, in Kombination uns wirklich helfen wird, auch beispielsweise einfache Arbeitsplätze zu ersetzen oder Entwicklungsschübe zu machen. Und das ist noch ein echter märchenhafter Gamechanger in Zukunft für den Mittelstand. Den wollte ich doch jetzt auch noch erwähnt haben.
Ich mag es sehr, wie Sie das Märchen nochmal aufgenommen haben am Ende. Ja. Da müssen wir den Bogen nicht schlagen.
Genau.
Michael, machst du das Schlusswort hier?
Ja, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die ehrlichen Worte. Herr Schramm, wir wünschen alles Gute in Ihrer Tätigkeit für die Sparkasse. Und Ingo?
Bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer nochmal herzlichen Dank. Wir sehen uns bald mal wieder beim Gang um den See.
Sehr gerne.
In Köln. Bis dahin alles Liebe, alles Gute.
Ja, herzlichen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Ach, ich mag das einfach, diese Interviews. Michael, wie fandst du es?
Sympathisch, also wenn man nicht regelmäßig mit Banken zu tun hat, das sind ja schon hohe Häuser der Finanz, also gibt es ja auch, sagen wir mal, strengere Vertreter. Ich fand es jetzt sympathisch, also ich hätte jetzt keine Hemmung, zum Herr Schramm zu gehen und zu fragen, ich habe da eine Startup-Idee, also er macht ein formal souveränen und vertrauenswürdigen Eindruck.
Ja, also genau das ist er auch. Genau das ist auch. Also, aber das erwartest du von einem Sparkassenvorstand natürlich auch, ne?
Absolute
Souveränität im Thema.
Natürlich.
Aber was mich immer wieder, und das war letztes Mal auch schon bei der IHK, erstaunt ist, wie wenig man doch über Themen weiß, die einem doch irgendwie jeden Tag begegnet. Jeder von uns ist heute schon an irgendeiner Sparkasse vorbeigefahren. Was die an Beratungsleistungen, an anderen Themen, an Ratgebern und so weiter auch zur Verfügung stellen. Das ist eben nicht nur, da ich eröffne ein Konto und kann ich mal Geld haben, sondern das sind eben richtige, er hat es genannt, Sparringspartner. Und die Qualität und die Tiefe der Dienstleistung, das erstaunt mich dann doch immer wieder.
Ich glaube, diese Entwicklung sind eine Folge dieser lang Kritik der Dienstleistungswüste Deutschland, die so in den 2000er Jahren ja überall verbreitet war. Und dann haben sich viele, viele Stellen überlegt, wie können wir Dienstleistungen machen? Und dann haben wir jetzt Dienstleistungen. Vielleicht ist es nicht die Stärke der deutschen, eben auch IHK, also der Stellen, der Unternehmen, Werbung für die Dienstleistung zu machen. Also wir sind ja immer so zurückhaltend und wir sind ja immer ein bisschen schüchtern in Deutschland. Mhm. So ist dieses Understatement. Aber mit Dienstleistungen und Services muss man halt rausgehen. Die Menschen müssen das auch wissen. Also wenn ich jetzt jemand frage, kann ich mit einem Konzept für eine Firma einfach so zu meiner Sparkasse gehen? Und die Leute sagen, nee. Die denken, ich muss, also dieser klassische Spruch, ich muss noch irgendwie 100.000 mitbringen, damit die mir 100.000 geben. Mhm. Ich glaube, dieses Business Case ist noch nicht ganz klar, dass man aus sich einfach mal Orientierung holen kann bei so einer Sparkasse.
Ja, dass die als allererster Linie, und das fand ich, kam ganz gut raus, Unterstützer und Helfer und Ermöglicher sind. Und kritische Fragen, ja, aber ich sage kritische Fragen, ist genau das, was wir hier brauchen, auch für ein Business, dass mal einer da irgendwie nachfragt und dass man nicht in seiner eigenen Euphorie sich irgendwas schön redet, sondern dass man jemanden hat, der einem auch in der Kritik eine echte Hilfestellung geben will. Und ich finde, das kam ganz schön raus, dass die Hilfestellung eben, oder die kritischen Fragen dafür da sind, um das Business besser zu machen, genau. Und nicht um es abzulehnen.
Weil hätten die Sparkassen, stellvertretend auch für andere Banken, hätten die keine Lust auf diese neuen Unternehmungen oder schwierigen Unternehmungen, dann würden sie sich ja nicht mit den Förderungen auseinandersetzen. Also dann könnte man sich das gleich sparen und sagen, ja, müssen wir uns gar nicht einlesen, müssen wir gar keine große Datenbank
annehmen. Ja, ist ja euer Problem, ne?
Kümmern wir uns drum. Kümmern, okay. Ja, aber es scheint ja doch ein Bedarf da zu sein, zu sagen, die Rolle zu verstehen, weil man muss es ja auch so sehen, die Nachfolgen, die demografische Entwicklung, auch eine Bank braucht neue Kunden. Das ist in ihrem ganz eigenen Interesse. Also wenn eine Sparkasse in 50 Jahren noch kreditnehmende Kunden möchte und Kunden mit Geschäftskonten, dann muss man jetzt was tun. Also ja, das ist wie so ein Baum, der ja erstmal wachsen
der
muss.
Der Wettbewerbsdruck ist natürlich auch brutal hart. Also ja. Während man irgendwie früher, naja gut, da hatte man die Volksbank, die Sparkasse im Ort, vielleicht noch eine Deutsche. Oder
ja genau, die eine links am Rathaus, die andere rechts.
Und ganz früher noch eine Dresdner. Aber es gab halt noch kein Scalable und kein FlatEx und ja. All die Online-Banker, die einem fast alles umsonst geben. Und dann musst du dir erstmal erklären, warum dein Konto 5 Euro kostet, wenn ich es doch irgendwo anders umsonst kriege. Das musst du schon gut erklären.
Obwohl beim Geschäftskonto, dann würde ich schon noch ein bisschen auf, sagen wir mal, die klassischen Netzwerktugenden zurückgreifen und vor Ort schauen, mit wem kommt man auch langfristig gut klar. Ja. Also ich glaube, meine Geschäftsbank wechsle ich ja jetzt nicht so nach der letzten Rechnung fürs Geschäftskonto. Also.
Fürs die 5 Euro
fürs Konto. Nein, das lohnt sich, glaube ich, nicht.
Gut. Lass uns für heute Schluss machen. Mega spannend wieder. Ich mag das sehr, wie wir das hier machen, wie wir das irgendwie, welche Themen wir haben und wie wir uns von ganz verschiedenen Blickwinkeln unserem Märchenland nähern.
Es wird noch wilder.
Es wird noch viel, viel wilder.
Wir haben noch tolle Sachen.
Ja, wir haben so ein paar wilde Themen und Gäste noch in der Pipeline. Wir hatten das ganze Thema IT-Security ja ganz am Anfang. Das werden wir sicherlich wieder aufnehmen. Aber es bleibt bunt, es bleibt lustig und genau. Wir wünschen euch alles Gute da draußen.
Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch mit uns interagieren wollt, wollt ihr zu Gast im Märchenland Mittelstand sein, dann könnt ihr euch direkt bei uns melden, denn Ingo Maygraf findet ihr auf LinkedIn, mich, Michael Neukirchen, findet ihr auch auf LinkedIn. Wir sind jederzeit offen für eine Nachricht, also keine Hemmungen. Und alle Informationen, die wir heute hier besprochen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ingo.
Alles Liebe, alles Gute. Bis bald.
Bis bald. Mir fällt das Wort nicht ein.
Überleg.
Schüchtern.
Überleg.
Schüchtern.
Überleg schneller.
Ja.
Das war's fürs Outtake.